The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, sehr, sehr sommerliche Woche. Heute ist Montag, der 22. Juni. Deutschland, einst das Land der Dichter und Denker und, tja, eben auch das Land der großen Erfinder. Herr Siemens, die Daimlers, dieses Land mutiert immer mehr zum Land der Technikverhinderer. Das Neue, das Unbekannte wird verteufelt und totreguliert, bevor es überhaupt angefangen hat zu leben. Auch aktuell ist das wieder zu besichtigen. Die neue Gentomate ist nicht rot, sondern unsichtbar. Sie hört auf den Namen künstliche Intelligenz. Der Ruf von Gewerkschaften und auch von Journalistenverbänden ist der, eine Kennzeichnungspflicht für Texte einzuführen, die unter Nutzung von künstlicher Intelligenz entstanden sind. Das ist der jüngste Ausbruch einer deutschen Allergie, die sich gegen all das Neue richtet. Verdi, die Gewerkschaft, lässt verlauten, Zitat, solange es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, braucht die Branche eine gemeinsame, verbindliche Selbstverpflichtung. Zitat Ende. In Wahrheit will man die KI eigentlich ächten. Dieselbe Krankheit zeigt sich übrigens auch in einer ganz anderen Ausprägung. Beim amerikanischen Datenauswerter Palantir, da geht es darum, dass man die Polizei flächendeckend in die Lage versetzt, Nutzerprofile zu erstellen. Das hilft bei der Terrorabwehr, bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, bei vermissten Fällen und auch beim Aufdecken von Netzwerken sexualisierter Gewalt. Denn die entscheidende Information steckt oft schon in den Akten, aber sie muss durch digitale Mustererkennung sichtbar gemacht werden. Doch die Bundesländer Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern schließen eine Nutzung der Software von Palantir kategorisch aus. Sie fürchten den Datenmissbrauch durch den Trump-Vertrauten Peter Thiel mehr als das organisierte Verbrechen. Auch das Fracking-Verbot in Deutschland bezieht seine Legitimation keineswegs aus realen Vorfällen, sondern aus der Angst vor Vorfällen. Dabei ist die Technik gar nicht so gefährlich wie ihr Ruf, wie Professor Hans-Joachim Kümpel sagt, ein renommierter Geophysiker.
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die geologischen Dienste, die Bergämter, die wir haben, auch international geologische Dienste. Es gibt eine Expertenkommission Fracking, die eingesetzt worden ist. Auch die kommt zu dem Schluss, ein umweltgerechtes Fracking ist bei uns möglich. Ein generelles Verbot ist nicht hinreichend begründet.
Die Technikfeindlichkeit gehört trotz der in Deutschland erfolgten Erfindungen im Automobilbau, in der Raketentechnik, auch in der Pharmaindustrie, Stichwort Aspirin, zur deutschen Kulturgeschichte. Auf der Rechten wie bei den Linken sitzen Kulturpessimisten, die der Romantik entsprungen sind und die vor Entmenschlichung, Naturzerstörung und dem Untergang des Abendlandes warnen, und zwar seit Jahrzehnten. Das ging schon los bei Martin Heidegger, bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts, aber auch Hitler-Anhänger, NSDAP-Mitglied vom ersten bis zum letzten Tag. Er sah die Gefahr, dass der Mensch unter dem Gestell der Technik, das war sein Terminus, in den Hightech-Kliniken zu Klinikmaterial degradiert würde. Die moderne Technik besitze einen Herrschaftscharakter, deren Fortschritt darin bestehe, den Menschen zu entmündigen. Auch der Philosoph Hans Jonas, einer der Vordenker dann der Anti-Kernkraft-Bewegung, später bei den Grünen, hat die rechte Technik-Ablehnung Heidegger auf die linke Spitze getrieben. Er plädiert in seinem Werk das Prinzip Verantwortung für eine Verlangsamung des Fortschritts. Er fordert Konsum- und Wohlstandsverzicht, freiwillig, wenn möglich, erzwungen, wenn nötig. Fazit. Eine Bundesregierung kann diesem Rückruf in die Geschichte der deutschen Romantik nur durch eine offensive Auseinandersetzung mit der Technikangst und einem Werben für eine technologiefreundliche Gesellschaft entgehen. Die künstliche Intelligenz ist nicht das Hobby von einigen Softwareingenieuren. Die künstliche Intelligenz ist ein neues politisches Gefechtsfeld. Auch für Friedrich Merz und seine Regierung gilt der alte 68er Spruch: Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Veronika Grimm ist Wirtschaftsweise und Pioneer-Co-Herausgeberin. Mit ihr spreche ich jetzt gleich zu den neuesten Vorschlägen der Rentenkommission.
Eine Lösung der Rentenprobleme in Deutschland wird es nicht sein.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten Termine für die Anleger. Und bei der Fußball-WM, da gibt es eine echte musikalische Überraschung.
Freunde, glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen. Aber damit gewinnen wir mit Sicherheit keine. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben.
So klang es Ende vergangenen Jahres auf dem Höhepunkt des Rentenstreits zwischen dem zornigen CDU-Kanzler Friedrich Merz und der aufsässigen Jungen Union bzw. der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion im Bundestag. Aber jetzt hat man sich geeinigt. Aber nicht innerhalb der Union, das auch, aber vor allem innerhalb der Rentenkommission. Viel, viel wichtiger. Die Rentenkommission, die hatten CDU, CSU und SPD eingesetzt, um, nachdem man jahrelang nur die Zustände bei der Rente beklagt hat, einfach mal zu machen. Und siehe da, da ist doch eine Menge in diesem Paket drin, das zu diskutieren lohnt. Da ist die abschlagfreie Frührente drin. Die soll jetzt weg. Bundestagsabgeordnete zahlen jetzt auch in die Rentenkasse ein. Bravo. Ein Teil der Rentenbeiträge soll künftig am Aktienmarkt angelegt werden. Eine sehr gute und auch eine überfällige Idee. Also das Ganze enthält noch sehr, sehr, sehr viel mehr Sachen. Und deswegen bin ich froh, dass wir dieses Gelände jetzt mal mit Frau Professor Veronika Grimm gemeinsam sortieren. Wir rufen sie jetzt einfach gemeinsam an. Frau Grimm ist Deutschlands einflussreichste Ökonomin. Als Wirtschaftsweise berät sie die Politik. Als Co-Herausgeberin begleitet sie das Projekt The Pioneer. Also wollen wir doch mal hören, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Grimm.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Rentenkommission hat getagt und hat, ja, was hat sie geboren? Sie hat ein Konzept geboren, von dem ich jetzt gerne Ihre Einschätzung hätte. In aller Kürze zunächst mal, ist das der große Wurf? Ist das eine Lösung der Rentenprobleme in Deutschland?
Ja, eine Lösung der Rentenprobleme in Deutschland wird es nicht sein. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Koalition sich zu Beginn der Legislaturperiode sehr, sehr weit in die falsche Richtung bewegt hat. Durch die Haltelinie, durch die zusätzliche Mütterrente. Das wird man nicht so einfach wieder in die andere Richtung schieben können. Aber das Paket hat viele gute Elemente, die man eigentlich von Anfang an hätte fokussieren sollen.
Zum Beispiel die Rente mit 70 kommt ja jetzt. Also die Lebensarbeitszeit verlängert sich.
Ja, verschiedene Elemente gehen genau in die richtige Richtung. Also das Renteneintrittsalter soll an die längere Lebenserwartung gekoppelt werden. Das soll erst starten 2031, was man so hört. Und das ist natürlich spät sozusagen. Damit nimmt man die Babyboomer, die jetzt aktuell sehr, sehr stark profitieren, auf Kosten der Jungen nicht komplett in die Verpflichtung. Die Kapitaldeckung möchte man stärken, scheinbar schon auch mit individualisierten Konten. Also, dass man zusätzlich kapitalgedeckt anspart, ist gut. Man sollte auch Stück für Stück das Umlageverfahren, das ja viel Rendite schwächer ist, als die Gelder anzulegen, am Kapitalmarkt anzusparen, das sollte man Stück für Stück ablösen durch die Kapitaldeckung. Ich glaube, da geht man nicht konsequent genug in die richtige Richtung. Aber es ist ein guter Anfang.
Nun sagt Herr Raffelhüschen, das Ganze sei nicht nur unfair, es sei mutlos, weil, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, die Babyboomer, die, tja, jedenfalls für die Kinderlosigkeit der aktuellen Umlagefinanzierung mitverantwortlich sind, nicht zur Kasse gebeten werden. Hat er da recht?
Ja, er hat insofern recht, als die Vorschläge nicht ambitioniert genug sind. Viele Vorschläge gehen in die richtige Richtung. Kopplung des Rentenalters an die längere Lebenserwartung, Wiedereinsetzung des Nachhaltigkeitsfaktors wird vorgeschlagen. Eine stärkere Bedeutung der Kapitaldeckung. Ich glaube, man möchte das auch gerne mit individualisierten Konten machen. Alles in die richtige Richtung. Aber man nimmt die Babyboomer-Generationen durch die Vorschläge eben nicht in die Pflicht. Und das ist schon ein Problem mit Blick auf die Generationengerechtigkeit, würde ich auch sagen. Ja.
Was ist mit den Beamten, dass die Einbindung von Beamten bislang nicht geplant ist? Wäre das überhaupt sinnvoll gewesen? Und was ist davon zu halten? Das wird ja jetzt zum Thema gemacht.
Ja, das ist richtig, dass man darauf nicht anspringt, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Das ist ja nur scheinbar ein Vorschlag, der für die Tragfähigkeit der Rentenversicherung etwas bringt, weil die Beamtinnen und Beamten haben ja unmittelbar Ansprüche und würden natürlich beitragen, aber die Ansprüche der Beamten müssen ja auch gleichzeitig erfüllt werden. Insofern wäre es viel bürokratischer Aufwand gewesen für relativ wenig Zugewinn bei der Tragfähigkeit und man hätte auch relativ viele rechtliche Probleme gehabt. Besser ist es, die Leute nicht alle Berufsgruppen, die man jetzt verbeamtet, auch zukünftig zu verbeamten. Und damit würde man sozusagen viel mehr bewirken, als wenn man die Beamten jetzt hier sehr, sehr aufwendig integriert und nicht so viel davon hat.
Für die Selbstständigen gilt dieses Argument ja nicht. Die müssen jetzt in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, auf einmal.
Ja, die Empfehlung, dass die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden sollen, die finde ich doch fragwürdig. Das ist eins der Elemente, eins der wenigen Elemente, wo ich denke, da sollte man eigentlich in die Richtung gar nicht erst gehen. Es ist wahrscheinlich sinnvoll zu sagen, die sollten sich versichern. Also sie zu verpflichten, sich zu versichern, ist eigentlich gut, aber sie zu zwingen, im Umlageverfahren sich zu versichern, ist eigentlich nicht clever, weil das Umlageverfahren rentiert ja viel weniger als die Kapitaldeckung. Es wäre viel besser, wenn die kapitalgedeckt ansparen würden. Dann würden sie am Ende ja auch mehr für ihre Alterssicherung ansparen und dann würden weniger Selbstständige am Ende in der Grundsicherung im Alter landen.
Wie ist das denn, wenn einer heute 31 ist? Was bekommt der dann? Ist das auch schon geregelt oder wird sich das erst in Zukunft zeigen, wie viel Prozent seines letzten Bruttogehalts dieser Mensch bekommt?
Also ich glaube, das steht noch in den Sternen, weil man natürlich mit weiteren Anpassungen rechnen muss, weil das System, so wie es aktuell konzipiert ist, weiterhin aus dem Ruder läuft. Also man muss perspektivisch noch mehr tun. Es sind ja verschiedene Elemente da, wo man durchaus noch nachjustieren kann. Die Rente ab 63, also die abschlagsfreie Frühverrentung, soll ja abgeschafft werden. Das ist richtig. Mhm. Es gibt da noch die Mütterrenten. Da ist die Frage, kann man sich politisch darauf einigen, das auch in Frage zu stellen? Das ist natürlich heikel, nachdem man sie versprochen hat. Da werden sehr viele Rentnerinnen unglücklich sein. Und wie sich diese zunehmende Belastung dann auf die Entscheidungen von Unternehmern und Arbeitnehmern auswirkt, das steht noch komplett in den Sternen. Insofern halte ich es für sehr, sehr spekulativ, jetzt über die Zeit um 2050 und die Jahre danach nachzudenken.
Aber das heißt, ein Mensch, der uns jetzt zuhört und noch sehr jung ist, der hat gar keine Ahnung, welches Rentenniveau er später tatsächlich mal bekommen wird. Ob das reicht, um Altersarmut für ihn, für sie zu verhindern, das steht, sagen Sie, in den Sternen tatsächlich.
Ja, der wichtigste Weg, um zu garantieren, dass die Menschen im Alter würdevoll leben können, ist eben das System insgesamt zu justieren. Einerseits muss man die Beitragslast im Rahmen halten, dass es für die Unternehmen interessant ist, hier zu investieren und Menschen zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite, dass eben auch die Leistungsträger im Land bleiben. Wenn man sich das mal anguckt, dann würde jemand, der im Jahr 2000 geboren ist, im Durchschnitt über sein Leben einen Beitragssatz von 50% zahlen und jemand, der 2010 geboren ist, im Durchschnitt einen Beitragssatz von 54%. Und es ist völlig klar, dass das nicht umsetzbar ist. Ja, also bevor das passiert, muss man natürlich weitere Reformen anstrengen. Jetzt geht man ein Stück in die richtige Richtung. Aber wenn wir in solche Szenarien reinlaufen, dann ist es eben für Unternehmen extrem unattraktiv, dann sinkt die Wettbewerbsfähigkeit, weil die Lohnnebenkosten einfach sehr, sehr hoch werden. Und auch die Leistungsträger werden dann natürlich gucken, sozusagen, was verdiene ich denn hier im Inland und was verdiene ich im Ausland? Und man muss dann natürlich damit rechnen, dass sich auch mehr Menschen dazu entscheiden, andernorts zu arbeiten.
Und weil das so ist, rechnen Sie mit Rentenkürzungen später dann?
Ich rechne damit, dass man weitere Reformschritte vornehmen muss. Jetzt ist es natürlich viel, viel besser, weil man weiter politisch verhandelt und die richtigen Maßnahmen jetzt in die Wege leitet, solange es demokratische Mehrheiten gibt. das weiterlaufen zu lassen und nachher in einer Zeit handeln zu müssen, wenn es politisch nicht mehr so einfach ist, Entscheidungen zu treffen, weil zum Beispiel die Mehrheiten sich verschoben haben. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Situation. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, in dieser Legislaturperiode darüber nachzudenken, wie man das System noch stärker in die richtige Richtung bewegt.
Das heißt, ich erlebe Sie heute Morgen nicht, ich würde sagen, nicht quietschvergnügt angesichts dieser Reformvorschläge, aber doch zuversichtlich, richtig?
Ja, es ist ganz wichtig, dass wir hier nicht Placebo-Reformen machen, sondern welche, die eben tatsächlich Auswirkungen haben auf die Nachhaltigkeit. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass man politisch jetzt sich nicht in Ruhe ins Sofa setzen sollte und sagen sollte, jetzt das Thema haben wir jetzt erledigt, sondern man muss ganz klar sagen, da muss einfach danach dann noch eine Diskussion eröffnet werden, dass noch mehr geschieht.
Vielen Dank erstmal für den frühen Morgen und die Erläuterung dieses Paketes vom Wochenende. Vielen Dank, Frau Professor Grimm.
Sehr gerne.
Zu Veronika Grimm ist noch das Folgende zu sagen. Sie ist ja die Co-Herausgeberin von The Pioneer, das hatte ich gesagt. Und am Wochenende waren wir mit ihr und über 80 Pioneer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Nordsee. Und zwar auf der schönen Nordseeinsel Pelvorm. Wir haben da getagt und gesprochen über neue Ideen und die Zukunft der Medien, aber auch unserer eigenen. Umgeben von Nordseeluft, Sonne, Schafen. Frau Grimm war dabei, nicht nur intern, sondern wir haben uns auch öffentlich unterhalten. Vor ausverkauftem Haus im Bürgerhus. So heißt das Bürgerhaus auf dieser Nordseeinsel. Zu Wort gemeldet haben sich eine Menge Menschen, auch die Bürgermeisterin Astrid Kort von der SPD. Und dieses Gespräch, und das wollte ich nur sagen, dieses Gespräch mit Frau Professor Grimm, das hören wir am Wochenende. Am kommenden Montag wird das Pioneer Morning Briefing auf die Bühne gebracht, im Late-Night-Format. Und zwar im schönen Hamburg, im Stage-Operettenhaus auf der Reeperbahn. Wir werden sprechen über die notwendige Erneuerung der CDU, zum Beispiel mit Christian Wulff. Wir sprechen auch über die Bärenberg-Bank, deren Spitze von der BaFin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgelöst wurde. Warum eigentlich? Sie sind alle dabei aus dem Pioneer-Podcast-Team, alle, die Sie kennen. Aleph Doğan, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Diana Kinnert und Pia von Versebe. Und ich bin auch dabei. Es wird munter zugehen, davon bin ich überzeugt. Kommen Sie vorbei, lassen Sie uns in den Austausch gehen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da sind natürlich die Vorschläge der Rentenkommission das Gesprächsthema in politischen Kreisen. Carina Mössbauer ist uns zugeschaltet, unsere Chefkorrespondentin Politik. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Gibt es denn schon Reaktionen von Seiten der Regierung? Will fragen, kommt das jetzt alles wie vorgeschlagen oder muss das durch die Gremien geschleust und am Ende als dünne Suppe konsumiert werden?
Gabor, noch ist das unklar. Ich würde mal sagen, die Union wird sicherlich darauf hinarbeiten, dass es jetzt schnell umgesetzt wird. Aber wir erinnern uns, Arbeitsministerin Bärbel Baas hatte ja bereits vor 2 Wochen beim JOSCA eine Tür offen gelassen und eine sofortige Umsetzung eben an ein einstimmiges Votum des Gremiums geknüpft. Das ist nun, ich würde sagen, Interpretationssache. Denn die Kommission trägt das Paket zwar als Ganzes geschlossen mit, aber die einzelnen Maßnahmen wurden teils per Mehrheitsbeschluss, also eben nicht einstimmig verabschiedet. Immerhin am Wochenende lobte Baas die Maßnahmen als Gesamtkunstwerk.
Das könnte lang dauern, Carina, aber gib uns mal ein Positivszenario. Wie sieht der Zeitplan aus, wenn diese Regierung schnell Reformen machen will?
Also nachdem Baas nun erst einmal einen Gesetzesentwurf vorlegen und durchs Kabinett bringen muss, ist es schon eher unwahrscheinlich, dass die Rentenreform noch vor der Sommerpause verabschiedet wird, wie er ursprünglich auch schon mal anvisiert. Wie das Gesundheitspaket gerade zeigt, dauert ja außerdem die Debatte im Bundestag zwischen den Fraktionen auch oft länger als geplant. Und heute beginnt ja immerhin schon die vorletzte und am 6. Juli dann die letzte Sitzungswoche, bevor das Parlament den Betrieb herunterfährt. Deswegen würde ich sagen, die neue Rentenformel, die wird vermutlich erst im Herbst auf den Weg gebracht.
Vielen Dank, Carina, am frühen Morgen für das Update.
Gerne, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hält unsere Börsenreporterin an der New Yorker Wall Street tapfer die Stellung und sie weiß, welche Termine für die Anleger in dieser Woche besonders wichtig sind. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Im Fokus stehen in dieser Woche vor allem KI-Werte, Konsumlaune und die Banken. Zur Wochenmitte legte Speicherchip-Spezialist Micron Zahlen vor. Als einer der großen Gewinner des KI-Booms gilt sein Ausblick auf Speicher- und Rechenzentrumsnachfrage als Stimmungsbarometer für den gesamten Halbleitersektor. Parallel dazu bekommt der Markt einen Echtzeit-Stresstest für den US-Verbraucher. Amazon startet am Dienstag seine viertägigen Prime Days und Händler wie Walmart, Target, Best Buy und Kohl's kontern mit eigenen Rabattaktionen. Da wird dann sehr genau geschaut, wie locker oder vorsichtig die Kunden angesichts höherer Preise noch zugreifen. Auf der Makroseite ist der wichtigste Termin der Kern-PC am Donnerstag, also das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, zusammen mit Auftragsdaten für langlebige Güter und Auftritten von Notenbankern. Daraus versucht der Markt abzulesen, ob nach der jüngsten Zinsdebatte noch weiterer Druck nach oben kommt oder etwas Entspannung möglich ist. Für die Finanzwerte wird es am Mittwochabend spannend, wenn die Stresstestergebnisse für die US-Großbanken wie JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley veröffentlicht werden. Abgerundet wird das Ganze dann noch durch das große Russell-Index umschichten zum Wochenschluss. Das ist ein Termin, der oft für zusätzliche Volatilität sorgt, wenn viele Fonds ihre Portfolios auf die neuen Indexgewichte anpassen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Song gerade weltweit das Internet erobert und dass viele, die bei Social Media mitsingen, gar nicht wissen, dass sie auf einmal Deutsch sprechen.
Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Gut genug heißt dieser Song vom Berliner Produzententrio Kitschkrieg. Gemeinsam mit der Band Blumengarten und der Rapperin Shireen David.
Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir nie gerecht.
Für ihren Rap-Part in dem Song interessiert sich genau genommen niemand. Von New York bis Neu-Delhi singen alle nur den Refrain von Blumengarten-Sänger Rajan Jima.
Should we try it all together?
Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Du bist gut genug. Du bist gut genug.
Die Nicht-Muttersprachler unter den Fans, vor allem die Amerikaner, haben allerdings ihre eigene Interpretation des Songtitels. Du bist gut genug. Was soll das heißen, fragen die Amerikaner. Sie überschreiben den viralen Hit kurzerhand mit einem neuen Titel, einem Nonsenswort: Dubi Scoot Canu. Tja, und in Deutschland wird nicht der Titel des Songs umgedichtet, sondern der Text, je nach Bedarf.
Ich glaube, ich nehme zu. Ich glaube, ich nehme zu. Arbeitszeitbetrug. Arbeitszeitbetrug.
Eigentlich geht es in dem Lied, wie der Name schon verrät, um eine kleine Affirmation an sich selbst oder jemand anderen. Die Botschaft ist jedenfalls klar.
Du bist gut genug. Ich weiß nicht, was die Welt dir sagt. Bleib einfach nur du.
Der Song ist aktuell auf Platz 1 der deutschen Charts und kein Lied wurde dieses Jahr innerhalb einer Woche so häufig gestreamt. Zumindest in der Musikindustrie, da performt Deutschland so richtig klasse, mehr als derzeit die Mannschaft auf dem Rasen. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Carina Mössbauer. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.